Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke, Jesus, für diesen neuen Tag. Danke, Jesus, dass deine Gnade heute neu ist. Danke, dass du uns bedingungslos liebst. Vater, ich bete einfach, dass heute unser Herz verändert wird, dass du uns tief begegnest, dass wir lernen zu lieben, wie du liebst, dass wir lernen zu leben, wie du es uns vorgelebt hast, Jesus. Wir wollen unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Wir wollen Vorbilder sein. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank an die Band. Ist doch so eine Freude. So cool, ja. Es ist echt so eine Ehre, hier zu sein und zu euch heute sprechen zu können. Ich bin der Simeon. Ich wollte nur noch was klarstellen. Ich leite übrigens kein Gebetshaus. Kann passieren. Ich leite eine Bibelschule, genau, in Füssen. Und das hier sind auch 3 Studenten, die ich dabei habe. Ihr könnt mal kurz winken. Mein Team. So cool. Und wir hatten die letzten 2 Tage einfach eine richtig gute Zeit hier in der Gemeinde. Hatten 2 richtig gute Zeiten mit hier drüben im Saal, im Raum. Und ja, Gott hat einfach gewirkt und unser Herzen berührt. Und es ist so eine Freude, hier zu sein. Genau. Die Gemeinde fühlt sich irgendwie an wie Heimat, ne? So, für mich sind es eigentlich die Menschen, Jasmin und Matze, und viele andere Leute, die ich hier kenne. Genau, Matze war früher mal in Freiburg mein Jugendpastor und er begleitet mich heute noch, ist mein Mentor und wir telefonieren so einmal im Monat. In letzter Zeit war es ein bisschen unregelmäßig, aber wir bleiben dran. Genau, und darüber wird es eigentlich heute auch gehen. Die Reihe heißt ja Exekutive, so das Ausführende, so wie kann man die Kraft vom Motor auf die Straße bringen. Dazu braucht man Reifen, ne? Das heißt, wir müssen alle reifen. Ist okay, das war, der kam nicht so gut an, okay. Ja, man kann es ja mal probieren. Gut, dann mache ich einfach mal weiter, gell? Und was ich heute auf dem Herzen habe, ist über Vaterschaft und Sohnschaft zu reden und dabei geht es natürlich auch gleichzeitig um Mutterschaft und Tochterschaft. Und ich werde es jetzt nicht jedes Mal wiederholen, dass ihr das mit im Kopf habt. So, wir haben immer in der Schule bei uns haben wir so eine Regel, ne? Die Frauen, ihr seid alle Söhne auf dieser Welt für eine kurze Zeit. Und dafür sind die Männer die Braut in der Ewigkeit, ne? Wir sind es für immer, ihr nur für ein paar Jahre. Deswegen ist es doch okay, ne? Dann kann ich mit euch einfach so reden und ihr kommt mit mir mit, okay? Genau. Yes, und ich glaube, dass diese Botschaft für jede einzelne Person heute ist und nicht für die Person neben dir, sondern für dich. Und ich glaube wirklich, dass diese Botschaft sie hat bei mir so viel bewegt und so viel verändert und hat mein Herz geöffnet. Und es ist eigentlich diese Reise, wie ich von einem Sohn auch zu einem Vater wurde. Und ich rede jetzt nicht von Kindern, von leiblichen Kindern, sondern von geistlichen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig geistliche Vaterschaft und Mutterschaft ist. Genau, und dafür habe ich eine Geschichte mit euch mitgebracht. Und zwar in einer Zeit, wo ich angefangen habe, einfach Leute zu mentoren und zu begleiten, war ich in meiner Bibelschulzeit in Amerika und dann im 3. Schuljahr und dann habe ich mich mit einem Typen auf einen Kaffee getroffen aus Deutschland und wir saßen da so da und wir reden und über Lobpreis und über Musik und irgendwie sehe ich auf einmal vor meinem inneren Auge so ein Bild, wie er Lobpreis leitet in so einem Stadion vor Tausenden von Menschen und ich sitze so da, ich so, boah krass, dieser Typ ist berufen für Lobpreis. Es war einfach wie so ein prophetischer Eindruck, den ich bekommen hatte, einfach wie Gott gerade zu mir redet. Und ich habe gesehen, wie dieser Typ Leute in Lobpreis hineinführt. Und ich sage ihm so, ja, machst du Lobpreis? Und er so, ja, ich spiel Klavier. Und dann sage ich ihm so, ja, singst du auch? Leitest du auch? Singst du? Und er so, nee, nicht wirklich. Also nur in meinem Zimmer, nur im Privaten. Und ich war so, ja, aber hast du schon mal irgendwie Leute da in Lobpreis geleitet? So, ne? Und er so, nee. Und ich so, ja, das ist voll auf deinem Leben. Ich sehe, dass du viele, viele Menschen in Lobpreis führen wirst. Und der Typ war erstmal so, ja, meinst du wirklich was? Genau, und ich habe damals so ein Deutschlandgebet geleitet, haben wir alle 2 Wochen für Deutschland gebetet und Lobpreis gemacht, auf Deutsch in Amerika, das war richtig besonders. Und dann habe ich gesagt, beim nächsten Treffen möchte ich, dass du dort ein Lied leitest, dass du mitsingst. Und er war so, was? Und ich so, ja, es ist dran. Und für ihn war das voll die Überwindung. Er hat gesagt, ja, ich habe noch nie vor irgendwelchen Leuten gesungen. Und dann hat er Lobpreis geleitet und der ganze Raum war einfach gefüllt von seiner Gegenwart. Es war einfach so ein besonderer Moment. Es war manchmal diese Momente von Durchbruch haben so eine Verletzlichkeit drin und darin ist manchmal so eine Stärke und so eine Kraft, die dich so tief berührt. Und später habe ich ihn immer weiter ermutigt und als ich dann aus der Bibelschule zurück nach Deutschland bin, habe ich ihm dann dieses Deutschlandgebet übergeben, dass er das weiterleitet und so. Und wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft spulen, hat er angefangen, Lobpreis zu leiten und so weiter. Und ungefähr vor 2 Jahren bei Awakening Europe, das ist jetzt der Ort, wo er mitarbeitet, und er ist dort der Lobpreisbereichsleiter von Awakening Europe. Und bei dem letzten großen Event in Wien durfte er ganz alleine, nicht mit der Band, ganz allein auf der Bühne, nur er am Klavier und Mikrofon, ein ganzes Stadion in Lobpreis leiten. Und ich stand, ihr könnt euch es vielleicht vorstellen, an dieser, irgendwo im Publikum, zwischen, ich weiß nicht, es waren vielleicht 10.000 Leute oder 5.000, ich weiß nicht. Und ich stand dort an der Seite vom Publikum und ich war so, was? Das ist das Bild, was ich gesehen habe. Es ist das, was Gott mir gezeigt hat. Und es ist nur der Anfang. Und dann auch noch so verrückt. Und es war, bevor Heidi Baker gesprochen hat. Und die ist dann auf die Bühne, ich weiß nicht, wer sie kennt, die hat sich dann einfach hingekniet und mit angebetet. Und er hat eigentlich dann 10 Minuten länger Lobpreis gemacht, als er eingeteilt war. Und sie hat ihm einfach von ihrer Predigtzeit die Zeit übergeben, weil es einfach so gesalbt war. Und ich stehe einfach nur an der Seite und ich schreie so, Vincent, so heißt er nämlich. Seine Mutter kam danach zu mir und hat gesagt, warst du der Vincent, geschrien habe ich so. Ja. Und ich, mein Herz ist so explodiert und ich habe gemerkt, also er kommt auch immer wieder zu mir und er sagt, Simeon, wenn du nicht damals da gewesen wärst, in diesem Café in Reading und an mich geglaubt hättest, wäre ich niemals an diesem Punkt, wo ich heute stehe. Ich hätte mich nie, in der Zeit, wo ich gebaut wurde für das, was ich jetzt mache, hätte ich mich nie getraut, vor Leuten zu singen. Und er sagt mir immer wieder, manchmal ist es schon ein bisschen too much, ne? Sagt mir immer, boah, ohne dich wäre ich nicht an diesem Ort, wäre ich nicht an diesem Punkt. Und für mich ist so diese Geschichte so krass zu beobachten, was so ein kleiner Funke Glaube ausmacht. Und das Ding ist, bei die Sachen, die bei Gott mit uns funktionieren, funktionieren auch bei uns und den Menschen. Wenn Gottes Glaube an uns, also das Ding ist ja, wenn wir an Gott glauben, finden wir eigentlich heraus, dass er wirklich an uns glaubt. Dass er so an uns glaubt, dass er Sachen in uns sieht, die wir selber gar nicht sehen können. Dass er sagt, du bist rein und du bist gerecht gemacht in seinen Augen und du sagst dir, wie kann das sein? Schau dir doch mal an, wie ich lebe. Und er so, nein, aber das stimmt wirklich. Und dann muss ich nicht verändern, weil ich mich besser machen muss, sondern weil wegen seiner Güte verändert sich unser Leben. Wir gehen in Umkehr, nicht weil wir uns mehr anstrengen, sondern weil wir erkennen, wie gut er zu uns ist. Und das Ding ist, wir vergessen manchmal, dass das genau der gleiche Schlüssel ist, den wir mit der Welt haben. So wie Gott dich verändert hat, wird Gott dein Umfeld verändern. Das heißt, wenn du anfängst, an die Leute in deinem Umfeld zu glauben, vielleicht mit nur einem Funken, vielleicht mit einem Senfkorn von Glauben, Senfkörner sind die kleinsten Körner, Es ist überhaupt nicht zu sprechen. Du denkst, man denkt so, ja, ich habe doch vielleicht nicht mal einen Glauben wie ein Senfkorn. Jesus meinte damit, jeder hat Glauben wie ein Senfkorn. Das ist so winzig. Aber was braucht man beim Senfkorn glauben? Man braucht nicht viel davon, man braucht nur Geduld. Was machst du mit einem Senfkorn? Dann hältst du nicht in der Hand, du machst es in die Erde, begräbst es, lässt es sterben, bewässerst es und wenn es Gottes Traum war, wird es hochkommen. Und du brauchst nicht viel Glauben, du brauchst einfach beständigen Glauben. Und das ist das, was die Welt braucht. Wir müssen an die Welt glauben, wir müssen an die Menschen glauben und seinen Blick bekommen für unsere Mitmenschen. Weißt, wisst ihr, was passiert? Glaube setzt bei uns Gnade für Veränderung frei. Wenn du anfängst, an jemand anders zu glauben, ich will dir mal was verraten, der Glaube, den du für die Person hast, ist ja auch Gottes Glaube. Weil wenn du was Gutes in der Person siehst, sieht Gott noch 1000 Sachen, die viel besser sind, aber die eine gute Sache ist ja auch von ihm. Die ist ja auch in seinem Herzen. Das heißt, der Glaube, den du jemand anders gegenüber hast, setzt in dieser Person Gnade frei, um sich zu verändern. Mein Vater sagt immer, wir brauchen manchmal einen Jesus von Fleisch und Blut. Wir brauchen manchmal einen Jesus, der vor uns steht und uns und Gott für uns repräsentiert, damit wir anfangen können zu glauben, was Gott schon längst über uns sagt. Okay, Leute, jetzt bin ich ziemlich tief reingestiegen. Es tut mir leid. Aber darum geht es mir heute. Wir müssen anfangen, an unser Umfeld zu glauben, wie unser Umfeld es noch nie erlebt hat. Und das Ding ist, Glauben ist nicht schwer. Wir fragen einfach Gott, was ist dein Blick über die Person? Und Gott hat nur gute Gedanken. Gott hat Pläne, Gott hat Zukunft, Gott hat Leben, Gott hat Frieden. Und wenn du ihn für die Perspektive über eine Person fragst, dann halte an dieser Sache fest. Und wenn die Person merkt, dass du nicht aufhörst, das zu glauben und immer weiter zu glauben, immer weiter zu glauben, wisst ihr was? Irgendwann wird Veränderung passieren. Wenn bedingungslose Liebe auf ein Herz in Ketten trifft, muss sich eine Sache verändern. Entweder die Liebe hört irgendwann auf oder das Herz wird sich öffnen. Aber es kann nicht gleich bleiben. Ah. Genau. Die ersten und die letzten Worte sind ja immer so berühmte Sachen, die so Leute sagen. Ich meine, ihr kennt es ja, wenn jetzt so ein Pärchen ein Baby hat und dann irgendwann lernt es so zu sprechen, so, ne? Und dann gibt es ja diesen berühmten Streit, hat der zuerst Papa oder Mama gesagt? Also, nein, es war Mama, nein, es war Papa. Nachher hat der so gesagt und niemand hat, es war eigentlich gar nicht was, aber das war das erste Wort. Und genauso ist es im Film, wenn dann jemand erschossen und dann sitzt er da an der Ecke, sag meinen Frauen, meinen Kindern, dass ich sie liebe, weißt du, und dann die Musik setzt ein und alle im Kino weinen und so. Und genau, und dann sind es so die letzten Worte, die dich so treffen. Und genauso ist es auch wichtig, was Gott am Anfang sagt und was Gott am Ende sagt. Und diese ersten, letzten Botschaften, die haben immer so eine besondere Wichtigkeit. Und ich weiß nicht so, es gibt ja diese tolle Szene mit Mose, wo Gott sich vorstellt. So, ich bin gütig und gnädig, voller Langmut und so weiter. Die ganze Liste, wo er sich zum ersten Mal in der Bibel so wirklich vorstellt. Und jetzt gehen wir mal in die Stelle, die genau eine Seite hier vor ist. Also es gibt ja in eurer Bibel diese Unterteilung zwischen Altem und Neuen Testament. Und ihr kennt ja alle Matthäus, aber jetzt blättern wir mal eine Seite zurück und gucken uns das letzte Wort vom Alten Testament an. Weil da hat nämlich Gott einen Schlüssel drin für das, was kommen wird. Das ist wichtig, das ist der letzte Vers, den er uns gelassen hat im Alten Testament. Und dann kamen ja diese 400 Jahre von Stille und dann kommt Johannes der Täufer und Jesus auf die Szene. Genau. Und ich will den Satz einfach mal vorlesen. Ihr habt es bestimmt schon gehört, ich kenne auch noch ein Kinderlied drüber. Und da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Das ist eine Verheißung. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Also noch bevor dieser Tag ist, kommt der Prophet Elia. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Und dann pausieren manche und das war dann die Predigt. Aber da steht noch ein weiterer Satz. Damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. In anderen Übersetzungen steht da, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Fluch schlagen muss. Was heißt es denn? Naja, das Ding ist, der Fluch, von dem Maleachi hier redet, ist Vaterlosigkeit. Wenn das Herz der Väter nicht den Kindern und das Herz der Kinder nicht den Vätern zugewandt ist, was passiert dann? Dann sind wir in einer Vaterlosigkeit, in einer Generationslosigkeit. Und man kann es auch wissenschaftlich nachprüfen. Vaterlosigkeit ist eines der größten Ursachen, zum Beispiel für Kriminalität, für Suizidgedanken, für wenn du irgendjemand fragst, der im inneren Heilungsbereich mitarbeitet, du kannst so viele Sachen zurück auf Väter führen, Väterwunden, mangelnde Vaterschaft. Und ich weiß so, für die Väter hier im Raum, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, so Gott hat die Lösung und er hat versorgt und er wird Sachen auch wiederherstellen. Aber dieser Fluch, von dem Maleachi redet, dass wenn das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern nicht zugewandt ist, ist der Fluch von Generationslosigkeit. Vaterlosigkeit ist Vergänglichkeit. Und der Fluch ist Vergänglichkeit. In Römer 8, Vers 18 bis 23, ich lese jetzt nicht vor, 8, Vers 18 bis 23, könnt ihr zu Hause nachlesen, da steht was drüber, dass selbst die Schöpfung unter dem Fluch der Vergänglichkeit ist und sie wartet darauf, dass die, jetzt kommt's, Söhne Gottes offenbar werden. In ihrer Herrlichkeit. Der Fluch ist die Vergänglichkeit und in anderen Worten ist es Generationslosigkeit. In Generationslosigkeit muss jede Generation bei Null anfangen. Versteht ihr das? Wenn wir als Gemeinde zum Beispiel hier, wir haben hier was etabliert, dass Leute Zeugnis am Mikro teilen, dass wir ein prophetisches Wort weitergeben, dass wir Lobpreis machen und wenn wir nicht in Vaterschaft treten, und auf einmal die nächste Generation versucht, wieder eine neue Gemeinde zu gründen und zu bauen und wieder alles zu entdecken. Auf einmal merken sie, warte mal, ist Heilung eigentlich für heute? Wenn es niemand vorgelebt hat, müssen sie sich das alles wieder von Neuem erkunden und von Neuem kennenlernen und von Neuem wieder aufbauen. Und das ist der Fluch von Generationslosigkeit. Ist jede Generation steht bei Null und muss von sich aus anfangen. Aber der Segen Gottes ist in Vaterschaft, Mutterschaft. Der Segen Gottes bedeutet Beständigkeit. Vaterschaft bedeutet Beständigkeit. Vaterschaft ist Generationsdenken. Wenn du in Generationslosigkeit und ohne Vaterschaft gibt es kein Erbe. Da gibt es keine Sachen, die du mitbekommst, die du Fehler, aus denen du lernen kannst. Aber in Generationsdenken, da gibt es Wohlstand, da gibt es Wissen, da gibt es Offenbarung, da gibt es Sachen, die abgeschnitten wurden von der Vergangenheit. Egal, was ihr denkt über Generationsflüche, ob es sie gibt oder nicht, das Ding ist, das Denken wird weitergegeben. Und du wächst in einer Umgebung von Lügen auf und wenn deine Eltern, und ich bin so dankbar, dass meine Eltern das machen, die haben durch Lügen durchgekämpft, die von ihren Familien weitergereicht wurden. Und wir konnten auf einem anderen Punkt starten, meine Eltern sind übrigens hier, wir konnten auf einem anderen Punkt starten als meine Eltern, weil sie sich durch diesen Urwald von Lügen durchgekämpft haben. Und ich bin mal gespannt, dass die Generation, die nach uns kommt, die wird auf ganz anderen Wahrheiten stehen. Die wird auf einem anderen Level stehen. So dieses, ich bin genug, ich bin gekannt, ich bin geliebt. Die stehen da schon drauf, weil die Generationen vorher das schon erkämpft haben. Vaterlosigkeit ist Vergänglichkeit, aber Generationsdenken ist Beständigkeit. und Wachstum. Wohlstand. Versteht ihr, Wohlstand ist nicht ein Zeichen vom Segen Gottes, außer es ist ein Zeichen vom Segen Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Man kann es nicht ausschließen. Wenn du in Vaterschaft lebst, dann wird auch Wohlstand weitergegeben. Wie wird man vom Sohn zum Vater? Wie wird man Vater? Man fängt an, ein guter Sohn zu sein oder eine gute Tochter. Und das lernt man. Die besten Väter, die ich gesehen habe, haben gelernt, gute Söhne zu sein. Die sind die Leute, die du auch im Gottesdienst siehst und einfach empfangen. Die dann auf dem Boden liegen, die müssen nichts machen, die sind einfach da. Die sind einfach am Empfangen. Und dann merkst du, wenn sie sich in andere investieren, dann ist es ein Überfluss, weil sie geliebt sind. Und was ist das? In der Bibel steht 1. Johannes 4, Vers 17 oder 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist dieser Fluss. Und wie sucht man sich einen geistlichen Vater? Ich glaube, dass wir als Christen in diesen Fluss hineintreten. Das Ding ist, Vaterschaft fängt nicht erst bei dir an. Natürlich müssen wir irgendwann starten. Aber das Ding ist, jeder von uns braucht auch Leute, die bei uns was investieren. Und wenn du nur Leute hast, in die du investierst, such dir auch jemand, der in dich investiert. Es macht dich einfach gesünder, reifer, besser. Es hilft deinem ganzen Umfeld, wenn du in dich selbst investierst. Zum Beispiel auch einen Sabbat nehmen. Dient deiner ganzen Umgebung. Wenn du einen Tag mehr arbeitest, bist du weniger effektiv, als wenn man einfach mal einen Tag Pause in der Woche macht. Und einfach mal ruht von jeder Produktivität. Und sich besinnt und langsam wird und vorwärts geht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist jetzt nicht nur ein Schlüssel, wie wir geistliche Väter und Mütter suchen, sondern auch, wie wir geistliche Väter und Mütter werden. Das habe ich vorhin schon gesagt, die Person muss einfach an dich glauben. Such dir Leute, wo du merkst, die hat ein offenes Herz. Die sieht mich irgendwie besser, als ich mich sehe. Such dir jemanden, der dich aus Gottes Augen sieht. Und jetzt ist es so wichtig, wir denken manchmal, ja, geistlicher Vater, geistliche Mutter muss irgendwie so viel, was so viel Größeres machen oder so viel weiter sein. Das stimmt nicht. Die muss einfach ein Vorbild sein. Wenn der Standard ist, dass dein geistlicher Vater, deine geistliche Mutter irgendwas Größeres baut als du oder weiter ist als du, wisst ihr was, dann stoßen wir ja irgendwann an die Decke von Vaterschaft. Was ist, wenn du dich dann entwickelst, die Person zieht dich hoch und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du weitergehst, dann musst du ja die Vaterschaft beenden, aber so funktioniert Vaterschaft nicht. Bei Familie ist es ja das Ziel, dass die Kinder über einen hinauswachsen. Wenn du das hast, dann musst du ja deine geistlichen Kinder immer kleiner halten. Aber das Ding ist, es ist ja das Ziel, dass sie über dich hinauswachsen. Und ich erlebe das so oft in der christlichen Welt. Ich bin ja Leiter von der Bibelschule und das heißt, viele Leute gehen zurück in ihre Gemeinden und zurück in ein anderes Umfeld. Und was sie erleben, ist, dass hungrige junge Menschen oft ohne geistliche Eltern sind. Und die laufen rum und keiner begleitet sie und die sind einfach on fire. Ich weiß, ihr erlebt es ja auch hier in der Gemeinde, Jugend ist einfach on fire. Und das Ding ist, so viele junge christlichen Leute so hungrig und kommen dann in irgendeine Gemeinde und alle Älteren gehen so auf Abstand und so, okay, was passiert in dem Moment? Ich bin disqualifiziert. Ich bin nicht genug, um zu investieren. Die Person kam doch gerade von der Bibelschule. Die hat doch jetzt gerade 3 Jahre lang die ganze Zeit irgendwelche Lehre bekommen. Die kennen sich doch viel besser aus in der Bibel. Die sind doch viel... Und... Oder auf der anderen Seite gibt es Leute, die jung sind und sagen so, ja, was wollen die mir denn jetzt schon erzählen? Der hat ja noch nicht mal was Verrücktes erlebt oder was auch immer. Oder ich merke gerade gar nicht, was die bauen. Aber das Ding ist, es gibt beides in dieser Welt und wir müssen aktiv diese Versöhnung wieder bringen und aufeinander zugehen. Und ich bin heute einfach als Sprecher da von der jungen Generation. Und wenn ihr heute eins mitnehmen könnt aus dieser Predigt, dann spreche ich zu euch und sage, wir brauchen euch. Wir brauchen nicht, dass ihr weiter seid, dass ihr theologisch alles besser wisst. Wir brauchen nicht, dass ihr auf der Straße evangelistischer seid als wir. Wir brauchen nicht von euch, dass ihr uns jede Frage beantwortet. Was wir von euch brauchen, ist, dass ihr euch mit uns hinsetzt, uns eine Suppe kocht, einen Kaffee macht und einfach fragt, und was beschäftigt dich gerade? Wie geht's dir? Lass mal hören, was gerade in deinem Leben los ist. Das ist Vaterschaft, Mutterschaft. Du musst nicht die Bibel aufschlagen und theologisch irgendwas, du musst einfach dort sitzen und sagen, ich sehe irgendwas in dieser Person. Und ich beschenke die einfach gerade mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Glaube. Ihr merkt so, die jungen Generation, die ist schon am Aufatmen. Diese Sätze zu hören, ist für uns wie Balsam. Und die alte Generation ist wie gefesselt. Und die denkt sich so, ja, die wollen doch nichts von uns, ich kann doch nichts geben, ich bin nicht genug. Und wisst ihr was? Diese Lügen ist das Fundament von Generationslosigkeit. Und wir müssen als Generationen aufstehen und sagen, es endet mit uns. Es endet mit mir. Und ich werde anfangen, mich in Leute zu investieren. Und es geht nicht darum, dass ihr jetzt jemand vor euch sitzen habt, der 20 Jahre jünger ist oder älter. Das geht nicht ums Alter. Manchmal braucht deine Freundin, dein Arbeitskollege, vielleicht braucht die Person einfach nur dieses eine Treffen, wo du fragst, wie es der Person geht. Und dann sagst du am Ende, komm, wir beten zusammen. Und was anderes brauchen wir nicht. Und ich weiß nicht, ich habe diese Message, ich predige die Message schon seit Jahren und ich merke, da muss irgendwas aufbrechen und ich will euch diese Angst davor nehmen. Ihr dürft uns anfassen, ihr dürft auf uns zukommen, ihr dürft uns lieben, ihr dürft uns ein Geschenk machen, ihr dürft in der Gemeinde kommen und sagen, hey, ich bin einfach begeistert von dir. Und genauso dürft ihr das gegenseitig machen. Vaterschaft geht nicht um Alter. Ihr könnt es leben miteinander. Und ich will, mein Herz heute ist einfach euch dazu ermutigen, diese nächsten Schritte zu gehen. Deine geistlichen Eltern müssen nicht berühmt sein. Sie brauchen einfach ein Vater- oder Mutterherz. Der dritte Punkt, den wir brauchen, wenn wir uns als Kinder positionieren, ist, man platziert sich selbst als Kind. Und ohne das zu sagen, so, ja, ich bin jetzt ein geistliches Kind, da ist dann erstmal die Person so, okay, was bedeutet das? Warum sagst du sowas zu mir? Sondern man positioniert sich. Man kann eine Herzenshaltung einnehmen. Wenn du zu jemand hingehst und von der Person empfangen willst, wisst ihr was? Die Leute gehen automatisch, springen die an. Wenn du dich positionierst als Sohn, dann springt das Vater- und Mutterherz automatisch an. Wenn du dich nebendran stellst als Besserwisser und eine kühle Schulter zeigst, dann passiert es nicht. So, und ich weiß, manche von uns sind verletzt und so weiter, aber wir brauchen diese Positionierung als jüngere Generation, dass wir kommen und sagen, so, und wir können auch einen Schritt gehen und sagen, hey, hast du mal Lust, dich auf einen Kaffee zu treffen? Kannst du mir bitte eine Suppe kochen? Ein wahrer Vater und eine wahre Mutter nimmt die Rolle dann ein, weil sie merken, dass du ihnen Erlaubnis gegeben hast. Und am Anfang ist es nichts, was kommuniziert werden muss. Es ist einfach ein Akt, der im Herzen stattfindet. Und der Rest passiert von ganz alleine. Aber irgendwann wird dann jeder Sohn auch zum Vater, jede Tochter auch zur Mutter. Und wenn du echte Sohnschaft erlebst, und ich glaube, in der Gemeinde nennt ihr das Zweierschaft auch, diese Momente, wo Mentoring passiert, wo Begleitung passiert, dann ist dieses vom Sohn zum Vater, von der Tochter zur Mutter werden, der logische nächste Schritt. Und in dieser Sache ist uns wie in fast allem Jesus unser Vorbild. Also ich glaube in allem. Ne? Und ich werde es einfach nochmal vorlesen. Ich gehe nochmal in Malachi 3, Vers 24 rein. Und er wird das Herz der Väter, den Kindern, und ich lese ab 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. So, wir haben vorhin drüber geredet. Hier steht, dass Elia wieder kommen wird. Wer war denn Elia im Alten Bund? Elia war ein Prophet, der hatte einige Wunder erlebt. Der hatte richtig krasse Sachen erlebt. Er hat die falschen Propheten oder die Baalsdiener hat er entlarvt und hat krasse Sachen mitgemacht und so weiter. Und da war bei Elia dieser Typ, der sich Elia angekettet hatte, und zwar Elisa. Und Elisa ist Elia einfach nicht von der Pelle gerückt. Er hat gesagt, ich will von dir empfangen. Und du bist jetzt mein geistiger Vater und ich will dir folgen. Und Elia hat dann so irgendwann dann auch gemerkt, so ja, das ist auch gut und so. Und hat sich dann angefangen, in ihn zu investieren. Und was ist passiert? Als Elia dann in den Himmel gefahren ist, ich weiß nicht, ihr könnt die Geschichte gerne mal nachlesen. Ich gehe jetzt nicht in die ganze Geschichte. Aber da war es so, dass Elisa diesen doppelten Segen empfangen wollte. Und überall gab es diese Ablenkung und dieses Feuer und dieses ganze Zeug. Aber das Ding ist, er musste einfach seine Augen auf ihn halten und hat dann diesen Segen empfangen. Und ihr könnt nachrechnen, Elisa hat doppelt so viele Wunder getan wie Elia. Und er hat richtig krasse Sachen erlebt. Und er ist in dem Segen, in der Autorität von Elia gelaufen. Und das ist der Geist von Elia. Es ist dieser Segen von Vaterschaft, von Generationsdenken, von ich gebe den Segen in die nächste Generation weiter. Und jetzt können wir mal schauen, wer der Prophet Elia im Neuen Bund war. Und Jesus sagt da was ganz eindeutig dazu. Und zwar, wir können mal lesen, Matthäus 17, Vers 10 bis 13. Da fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Ich meine, die Schriftgelehrten sind sehr schlau, ne? Malachi 3, Vers 23 steht, dass Elia wiederkommt. Und dann die Jünger fragen halt so, ja, das muss doch passieren, ehe dieser Tag passiert. Und dann antwortet Jesus, es stimmt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Jetzt Vers 13. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Okay, jetzt müssen wir kurz drüber reden. Johannes der Täufer war nicht Elia, die gleiche Person, sondern Johannes der Täufer, könnt ihr mir noch folgen? Seid dabei, okay. Johannes der Täufer kam im Geist von Elia. Und was ist passiert, wenn Jesus also erwähnt quasi, dass Johannes der Täufer, der ist der Elia sozusagen, der wiederkommt. Das heißt, der Geist Elia ist das geistliche Erbe. Und genau, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ne? Jesus redet von Johannes dem Täufer. Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Dienst von Johannes dem Täufer an. Was ist denn da eigentlich genau passiert? Matthäus 11, Vers 11 sagt Jesus, ich sage euch, unter allen Menschen, jetzt kommt's Leute, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Crazy, ne? Und doch selbst der Geringste im Himmelreich ist größer als er. Okay, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast heute rausgefunden, dass du größer bist als Johannes der Täufer. Vielleicht war er nur 1,20 oder so, aber nein, Spaß. Was meint denn Jesus damit? Es gab niemanden, der je geboren würde, der größer ist als Johannes der Täufer. Er sagt, Johannes der Täufer war größer als Mose, Elia, als David, als Salomo, als Jesaja. Und warum sagt Jesus sowas? Und dann sagt er aber, selbst der Geringste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Das Ding ist, er ist größer als jeder andere im Alten Bund, weil Johannes der Täufer der Einzige war, der unter dem Alten Bund stand, unter dem Gesetz war, der Jesus als den Messias Gottes erkannte. Der Jesus als Erlöser wahrgenommen hat. Als Jesus auf die Szene läuft, sagt er, siehe, das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er war der Einzige. David dachte, es ist sein Sohn Salomo. Der Verheißene, der Same. David dachte, der Same, der nach ihm kommt und Salomo wird Kinder haben und die Kinder von Salomo und der Thron von David wird ewig Bestand haben. Dachte einfach, das Reich Israel wird für immer weiterlaufen und immer ein Nachkomme Davids wird sozusagen auf den Thron gehen. Aber wir alle wissen, das ist nicht der Fall. Mose hatte seine Hoffnung in Josua gesetzt. Was sollte Josua tun? Er sollte das verheißene Land einnehmen. Josuas Name auf Hebräisch heißt Jehoshua. Also eine andere, also eigentlich die, ist der gleiche Name wie Jeshua. Abraham hatte seinen Glauben in Isaak. Aber Johannes der Täufer war der erste und der einzige im Alten Bund, der es gecheckt hatte. Was ist im Dienst von Johannes passiert? Als er Jesus getauft hatte, passiert Folgendes, Matthäus 3, Vers 16 bis 17. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Leute, müssen wir ganz kurz nochmal Kontext von der Bibel. Hier ist Malachi 3. Hier ist Matthäus 3. Das sind drei Seiten. Die Geschichte geht direkt weiter. Und was passiert in dem Moment, wo Johannes im Dienst, im Geist von Elia, seinen Dienst auf dieser Erde ausführt? Öffnet sich der Himmel und was passiert? Das Herz des Vaters wird sichtbar dem Sohn zugewandt. Es ist genau die gleiche Reihenfolge, wie in Malachi 3 beschrieben wird. Und was sieht man danach bei Jesus, wenn du das Johannesevangelium liest, es ist voll davon, da sagt er, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nur, was ich den Vater sagen höre. Und genau diese Prophetie von Malachi kommt in dem Moment von der Taufe in Erfüllung. Und dieses Herz des Vaters und das Herz des Sohnes wird sichtbar auf dieser Erde wiederhergestellt. Und alle, die in Jesus sind, sind befreit von dem Fluch der Vergänglichkeit, von dem Fluch von Vaterlosigkeit. Und wir sind jetzt hineingepfropft worden, hineingebracht worden in diese Blutlinie Jesus. Und wir stehen jetzt unter einer Vaterschaft des Himmels. Und wir dürfen jetzt in Generationsdenken siegen. Und diese Prophetie ist durch Jesus in Erfüllung gekommen. Und sie ist jetzt für uns verfügbar. Und ich will euch ermutigen, weil ich glaube, die Reihenfolge hat auch heute noch eine Bedeutung. Wir als junge Generation können auch auf die alte Generation zukommen und sagen, wir brauchen euch. Aber die Reihenfolge ist, dass euer Herz aufgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal sagt oder manche von euch das sagen. Ja, die Generation von heute, ja, das ist die schlimmste. Oder die junge Generation, das kann ich nicht verstehen. Das Ding ist, was ist, wenn ihr anfangt, zu glauben, dass die nächste Generation die krasseste ist, die je auf dieser Welt gelaufen ist. Was ist, wenn ihr aufhört zu verurteilen, dass sie halt auf Instagram und TikTok sind? Ja, die sind halt nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen. Es ist halt einfach die Realität. So, die können auch nichts dafür, dass das Umfeld ist. Aber diese Generation, ganz ehrlich, ich erlebe in Füssen, in unserer Jugend, das ist so krass, diese Leute sind on fire für Jesus. Die geben alles auf, die haben jeden Tag irgendwelche so Jesus-T-Shirts an und tragen es in der Schule. Wir haben uns früher nur getraut, so ein WWJD-Bändchen anzuziehen. Die laufen hier so Jesus first und er ist der einzige Weg. Und keine Ahnung, was die tragen, solche Sachen. Und die sind so krass unterwegs. Das ist wirklich, diese Jugendlichen, ich merke auch den Unterschied bei mir. Damals in der Jugend war so, ja, man ist es eher so in der Gemeinde, und man versucht es noch in die Schule reinzubringen. Und die sind einfach, wenn ich mich entscheide, dann bin ich Christ. Es gibt keinen Mittelweg mehr. Und wir müssen aufhören, eine Generation zu verurteilen, wo es eigentlich die Aufgabe ist, dass du diese Generation liebst und feierst und an sie glaubst. und der größte Ermutiger wirst und sagst, ich will sehen, wie in meiner Lebzeit die nächste Generation in ihre Bestimmung tritt. Weil diese Generation hat eine Bestimmung. Genauso wie eure Generation eine Bestimmung hat. Genauso wie meine Generation eine Bestimmung hat. Und wir müssen davon aufwachen und nicht in Verurteilung reingehen, weil die, die in Christus Jesus sind, sind Partner nicht mit Verurteilung. Es gibt keine mehr für uns. Warum sollten wir dann die Welt damit behandeln, wenn doch die gleichen Sachen, die Gott mit uns macht, die Sachen sind, die funktionieren mit uns und der Welt? Es bringt nichts, die Generationen zu verurteilen. Was bringt, ist an die Generation zu glauben. Zu sagen, ich sehe was in euch, was ihr noch nicht seht und wie Gott euch sieht und ich werde es rauskitzeln, weil ich an dich glauben werde, weil ich dich hinsetzen werde. So, jetzt geht's weiter.
Also ich muss einen Schritt höher gehen, das ist mein Sohn. Wir haben uns in Amerika getroffen und wir wussten, ich habe Simeon besucht auf der Bibelschule und ich wusste, wir müssen uns treffen und Simeon hat es gespürt, Vater, sagt, Vater, wir müssen an einen Ort gehen und wir müssen miteinander reden und beten. Und ich hatte das Gefühl, ihn loszulassen, die Schnabelschnur zwischen uns durchzuschneiden. Die Nabelschnur waren meine Erwartungen an ihn. Simeon war, das sage ich jetzt mal so im Nebensatz, war sehr gut in der Schule und ich dachte immer, was wird er mal studieren? Wenn er von der Bibelschule zurückkommt, wie wird es weitergehen? Was wird er werden? Ich sage jetzt mal Gymnasiallehrer oder sonst irgendwas. Ne? Und Simeon sagte, Vater, auf meinem mein Herz brennt für Jesus. Ich habe ein pastorales Herz und ich habe das auch gespürt. Ich wusste das und meine Aufgabe in dem Moment war es und seine Aufgabe, dass wir uns begegnen auf einer Ebene, wo ich ihn loslasse für sein Leben. Dass ich sage, alle meine Vorstellungen an ihn oder meine Erwartungen lasse ich los und ich setze ihn frei und wir haben das gemacht. Wir haben laut gebetet. Ich habe gesagt, Simeon, ich setze dich frei als sein Vater. Gehe du deinen Weg, ich segne dich. Und das war so gewaltig.
Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht ein Nebending ist. Leute, so ein Abendessen, einen Kaffee trinken, kann ein ganzes Leben verändern. Ich habe es erlebt. Und ganz ehrlich, das war nicht das Einzige. Ich liebe es, mich in Leute zu investieren. Die sind manchmal nur 3-4 Jahre jünger als ich. Das ist völlig egal. Ich setze die einfach hin. Ich glaube an die. Ich ermutige die. Ich sage, Gott sieht dich anders. Gott sieht dich so. Herr, was groß mit dir vor. Du bist genug. Du bist geliebt. Lass uns zusammen beten. Segne die Person. Sehen uns einmal im Monat. Sehen uns 4 Wochen später wieder. Mach genau das Gleiche. 4 Wochen später wieder. Wie oft hast du dir gewünscht, dass du mal eine Nachricht bekommst oder einen Anruf bekommst? Dass jemand sagt so, hey, ich denke an dich, ich glaube an dich. Du bist der Hammer, mach weiter so. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, ich werde nicht mehr warten, dass es jemand macht, sondern ich werde die Person sein, die es startet. Das, was ich mir von anderen erwarte, das will ich schon leben. Und wenn es andere machen, ist es für mich ein Bonus. Aber ich bin derjenige, der abends noch in meinem Bett sitzt und ich schreibe noch 3 Nachrichten raus. 3 Leute, die ich denke, ich sage so, hey, ich glaube an dich. Du bist der Hammer. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr mitkommen werdet, aber in meinem Leben wird es enden. Die Leute, die mit mir in Begegnung kommen, Berührung kommen. Ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt bevätern und bemüttern oder was auch immer. Aber die Leute, die mich erleben, werden es spüren. Und es wird bei mir ein Ende sein. Und was passiert? Die Leute, in die ich investiere, die investieren jetzt schon in andere. Und es startet was Neues. Wenn ich kurz noch darf. Ich weiß, der Braten ist schon im Ofen. Aber dann wird er heute ein bisschen knuspriger. Ich will zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, die war für mich so krass. Ich war zu Hause über die Osterferien bei meinen Eltern im Wohnzimmer, habe dort ein Buch gelesen, ein bisschen Lobpreis angemacht. Und dieses Buch, es war so ein christliches Buch, und dann lese ich da drin, auf einmal spüre ich einfach, wie die Gegenwart des Heiligen Geistes in den Raum reinkommt. Und ich spüre so, wow, hier ist irgendwas gerade anders. Und in dem Buch ging es darum, da schreibt jemand auch über Panikattacken und wie er voll durch eine schwierige Zeit durchgegangen ist. Und auf einmal werde ich so berührt und ich muss pausieren, was ich gerade lese. Und Gott sagt zu mir, Simeon, du hast versucht, alles zu sein. Und in dieser Satz kommt so, geht so tief. Und ich merke so, auf einmal kommen mir so Titel, die ich denen nicht nachjage. So, ich habe hier was aufgeschrieben. Schulleiter, Lobpreisleiter, Prediger, ein guter Freund, Songwriter, Designer, Maria zu Jesu Füßen zu sein, sportlich zu sein, gesund zu sein, Vorbild zu sein. Da kamen auf einmal diese ganzen Rollen und Titel und das, was ich alles sein will, kam so in meinen Kopf rein. Und dann sagt Gott zu mir, du hast versucht, alles zu sein, aber ich will, dass du, aber sei einfach nur ein Vater. Und ich habe erwartet, normalerweise aus meiner Kultur, christlichen Kultur, wo ich komme, heißt es immer, sei doch einfach nur ein Sohn. Und Gott hat mich so überrascht mit dieser Aussage, sei einfach nur Vater. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie diese ganzen Titel, diese Rollen, diesen Druck verloren haben. Und ich so, ja, warte mal, ich muss gar nicht ein Schulleiter sein. Wenn ich in die Schule gehe, bin ich Vater. Wenn ich Lobpreis leise, leite ich nicht, weil ich jetzt so toll da Spaß dran habe und es so super finde, sondern ich gehe auf die Bühne als Vater. Ich will, dass Leute eine Kultur von Freiheit erleben. Und ich will denen durch meinen Lobpreis Erlaubnis geben, so frei wie ich leite, dürft ihr auch leiten. Ich schreibe Lieder, weil ich ein Vater bin. Ich lebe gesund, bin sportlich und ernähre mich gesund, weil ich ein Vorbild bin, weil ich ein Vater bin und Leuten zeigen will, wie man weitergehen kann. Und ich habe auf einmal gemerkt, diese ganzen Titel, denen ich nachgejagt bin, verschwinden, wenn ich mein ganzes Leben als so zusammenfasse. Sei einfach nur Vater. Auf einmal bist du im Raum und da sind irgendwelche älteren Menschen drin und ich sitze dort und ich bin satt. Ich sitze dort, ich bin geliebt, ich bin genug. Ich bin jetzt einfach ein Vater und wenn jemand gerade eine Ermutigung braucht, gehe ich hin. Ich muss nicht der Vater von jedem persönlich sein, aber ich bin ein Vater im Raum. Und ich glaube, das ist langanhaltende Veränderung, langanhaltende Erweckung von der Gemeinde, die passiert nur in Familie, in Generationen, in Vaterschaft und in Mutterschaft. Und ich ermutige euch heute Morgen, lasst es nicht zu, dass eure Generation mit dir endet, dass nach dir Generationslosigkeit ist, sondern trete ein in Vaterschaft und Mutterschaft. In Jesu Namen. Amen.